Hallo und herzlich willkommen zur Folge 87 des Aue Podcast Zwei gekreuzte Mikros. Heute wieder mit Martin. Hallo Martin.
Hi.
Tobi aus Leipzig.
Hi. Hi.
Und mit mir mal wieder Thomas. Und ja, es gab schon irgendwie schlechtere Momente über Erzgebirge Aue zu sprechen, wenn wir so auf die letzten Partien gucken. Und das wollen wir heute wieder gemeinsam zu dritt machen und natürlich auch wieder gemeinsam gern mit euch machen. Vielen Dank dann auch hier schon mal an der Stelle für die Kommentare und die Nachrichten, die ihr uns dann entsprechend schickt zu unseren Folgen. Aber erstes Thema, um so langsam reinzukommen. Wir nehmen jetzt am Montagabend, 17. November auf. Und Tobias, du hast gesagt, dass Länderspiel findet direkt in deiner Nachbarschaft statt. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie seht ihr denn überhaupt die Nationalmannschaft? Guckt ihr Länderspiele, Tobias?
Also ich jetzt ehrlich gesagt schon seit Jahren nicht mehr. Also irgendwie, die haben mich irgendwie verloren. Es hypt mich halt irgendwie auch nicht mehr. Also es hat alles sehr, sehr viel Plastik, sag ich jetzt mal, und sehr viel, also so ein bisschen so als 15, 16, 17-Jähriger war ich da echt noch gehypt, aber mittlerweile sag ich mir, okay, ich gucke mal eine WM an, ich gucke mal eine EM an, also ich habe mich jetzt auch nicht um Tickets bemüht jetzt für das Spiel heute, weil es mir einfach ein bisschen egal ist.
Aber du kannst wahrscheinlich einfach das Fenster aufmachen und hörst es dann, oder? Du bist ja wirklich direkt neben dem Stadion in Leipzig.
Ja, genau. Also ich bin ja heute hier auch von einem Kumpel wiedergekommen, der meinen Laptop repariert hat. Also nochmal vielen Dank, Johannes. Und war da umringt von ganz, ganz vielen DFB-Fans. Also auch von, da waren auch von Chemie Leipzig, von Lok Leipzig da ja auch die Leute mit dabei. Und das war echt ganz schön overcrowded, diese Straßenbahn.
Okay. Martin, wie sieht's bei dir aus?
Na, ich verfolge natürlich die deutsche Nationalmannschaft nicht, aber die niederländischen Nationalmannschaften. Und ja, ich war ja letztes Jahr bei allen EM-Spielen von den Niederlanden in Deutschland und ja, habe jetzt auch letztens nochmal in Polen mit der niederländischen Frauennationalmannschaft und das ist dann doch irgendwie näher an mir dran. Aber die deutsche Nationalmannschaft, ja, die hat eigentlich auch zumindest jetzt in den Niederlanden gar nicht so ein schlechtes Image. Also da ist es manchmal weniger kontrovers als so die deutsche Brille. Und ja, das ist manchmal interessant, was dann der Unterschied auch so in der Eigen- und Fremdwahrnehmung ist. Aber natürlich hängt das ja auch damit zusammen, so wie die Berichterstattung über die Nationalmannschaften in dem Land halt funktioniert, dass man ja auch immer sehr viel versucht zu skandalisieren und irgendwie aus allem eine Riesengeschichte machen will. Ja, aber was ich an generellen Nationalmannschaften ganz furchtbar finde, ist oft diese sterile Fankultur. Also, dass es einfach auch sehr, sehr kommerzialisiert ist. Ja, kommen wir vielleicht auch nochmal später auf die Demo, die jetzt in Leipzig stattgefunden hat. Und jetzt auch ganz aktuell über die Niederlanden heute. Da haben zum Beispiel die Supportersgruppe, die haben so eine Dutch Fanatics, nennen die sich, die boykottieren heute das Spiel, weil es halt keinen festen Platz irgendwie für Supporters gibt und es dann halt auch sehr viele sinnlose Beschränkungen da gibt.
Ja, gut, dann seid ihr als Hörerinnen und Hörer dann uns etwas voraus, weil ihr wisst dann schon, wie das Spiel ausgegangen ist und ob Deutschland sich dann für die WM dann im nächsten Jahr qualifiziert hat. Wir gehen wieder runter in die Niederungen der dritten Liga und weg von Länderspielen und Weltmeisterschaften. Wir spielen so unsere kleine Weltmeisterschaft aus und die führte uns Anfang November nach Verl. Und ja, einige von uns mussten wahrscheinlich erstmal auf der Landkarte gucken, wo dieses Verl überhaupt liegt. Martin war für uns vor Ort. Martin, wie kommt man von Potsdam nach Verl am besten?
Man kam von Potsdam nach Verl über Berlin und von Berlin nach Bielefeld oder Gütersloh und dann wollte ich eigentlich mit dem Bus fahren. Das habe ich dann aber nicht geschafft, weil der Zug Verspätung hatte und wurde dann vom Kollegen noch bedankenswerterweise in Gütersloh eingesammelt und dann sind wir noch 10 Minuten mit dem Auto gefahren und auf dem Rückweg hat mich dann Florian auch wieder in Gütersloh abgesetzt, sodass ich dann auch relativ schnell wieder zurückfahren konnte. Ja, Verl. Tobias weiß, glaube ich, auch nicht, wo Verl ist, oder? Oder weiß es noch, Tobias?
Also du hast es ja gerade gesagt, irgendwo bei Gütersloh. Also ich kann mich an Verl noch am besten daran erinnern, als ich vor so 15, 20 Jahren immer noch den Fußballmanager gespielt hatte, habe ich mir immer so die Mannschaft in Deutschland ausgewählt, die am bedeutungslosesten klang. Und das war Verl. Und das war immer eine große Freude, mit Verl dann die Champions League zu gewinnen.
Da hast du doch einen guten Bezug zu Fair dann so. Ja. Das ist doch gar nicht schlecht. Und wenn man sich mal das Spiel jetzt anguckt, haben sie dann, glaube ich, auch keinen negativen Eindruck bei uns hinterlassen, denn wir holen den Punkt, finde ich dann doch starken Punkt bei einem ja doch auch sehr, bei einer sehr spielstarken Mannschaft, Fair, die ja wirklich auch obendran dieses Jahr mitspielt. Und allein, wenn man sich so die Statistiken anguckt, die ich mal rausgesucht habe, 28-7 Torschüsse, 12-5 Ecken, Ballbesitz 73-27, was sozusagen komplett immer gegen uns stande, war dann doch das Unentschieden, glaube ich, ganz okay und ganz akzeptabel für uns. Wir können ja nochmal einzeln auf Spielsituationen eingehen. Um es rund zu machen, Besio schießt das 1-0 für Fair in der ersten Halbzeit. Und ja, mit so einer Mini-Druckphase, die ja, glaube ich, so 2-3 Minuten ging, sonst war ja im ganzen Spiel von uns wenig zu sehen, machen wir in einer kleinen Mini-Druckphase dann das 1-1, auch noch durch ein Eigentor von Ahrweiler, was wir dann eben auch über die Zeit retten. 1-1, doch ein super Ergebnis, Tobias, für uns, oder? Hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich habe es gesehen und ich dachte mir so in der ersten Halbzeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier gibt's das wieder richtig auf die Mütze. Aber Martin Mennel, da war ja wirklich wie in alten Zeiten, also was der wegverteidigt hat. Also ich habe vorhin noch mal in die Statistiken reingesehen und da muss man halt auch sagen, Martin Mennel hatte das gesamte Spiel 8 Paraden, davon innerhalb 6 Paraden innerhalb des Strafraums und ich glaube, der hat uns hier wirklich den Hintern gerettet.
Ja, vor allen Dingen muss es ja nach der ersten Halbzeit auch schon 5-0 stehen. Also wenn man ehrlich ist, hatte Fair so viele Chancen, da war ja gar kein großer Unterschied an der Anzahl der Chancen jetzt zum Desaster von letztem Jahr und ich glaube einfach der Abwehrverbund steht natürlich auch irgendwie besser und klar, Martin Mennel hat ja auch einen überragenden Tag, allein noch die eine Chance, die er so rauskratzt und eine Situation, die hast du ja jetzt noch gar nicht genannt, Erik Weinhauer hätte ja das ganze Spiel komplett auf den Kopf stellen können mit dem 2-1, vielleicht auch eine Anekdote dazu, Erik Weinhauer, der war nach dem Spiel so pissig, also richtig krass. Er war dann noch mit seinem Vater dann in der Mixzone oder halt ja vor der Kabine. Oh, den brauchte man an dem Tag, glaube ich, gar nicht mehr ansprechen. Also schon ein bisschen kurios. Was ich ein bisschen komisch fand, wie spät wir dann auch wieder erst gewechselt haben. Also ein Wechsel erst zur Halbzeit und dann die Wechsel, die waren ja quasi schon, als der Ausgleich dann gefallen ist oder kurz darum. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig, gerade weil wir ja noch so viele Stürmer auch dabei hatten.
Ja, Ricky Bornstein hat zum ersten Mal gespielt von Anfang an, aber ich glaube dann etwas auf verlorenen Posten dann gegen die spielstarke Mannschaft aus Fair dann doch auf dem Platz gestanden, zur Halbzeit dann ausgewechselt worden. Ich glaube, wir müssen schon noch über die Chance von Erik Weinhauer dann nochmal in der Nachspielzeit reden, wo ja natürlich jeder immer den Abpfiff sich erhoffte. Kriegen wir auf einmal die Chance, wo Marcel Bär wieder seine Routine ausspielt und wirklich den Ball an sich zieht, treibt und dann wirklich den Ball im wirklich perfekten Moment halt wirklich rüberspielt zu Weinhauer. Und ich sag mal so, wahrscheinlich hat den Schrei hier in der Nachbarschaft jeder von mir gehört, den ich dann ausstieß, als Weinhauer das Ding halt wirklich neben dem Pfosten setzte. Und egal wie unglücklich oder wie glücklich das Ganze gewesen wäre, ich glaube, jeder von uns hätte es super gern mitgenommen und angenommen, gerade bei der Geschichte, dass Erik Weinhauer ja einfach das Spiel vorher gegen Regensburg ja schon mal genau das Gleiche schon hatte. Das wäre schöne Wiederholung der Geschichte. Tobias, was ging dir durch den Kopf, als du so Erik Weinhauer auf das Tor zurennen sahst?
Mein Gedanke war, mach es bitte einfach nochmal, aber das wäre auch zu viel des Guten gewesen.
Ich habe übrigens genau von der Chance ein Foto gemacht. Könnt ihr auch bei uns auf dem Instagram-Account sehen, da kann man auch nochmal sehen, wie frei er da ist und Marcel Bär ein Pass, also wirklich alle Spitzenklasse, die er dann einfach auch hat mit seiner Übersicht, den da so zu schicken. Aber ja, das wäre ja auch komplett absurd gewesen, wenn wir da gewonnen hätten. Also wirklich, man muss ja dem Fußballgott danken, dass wir nicht 5-0 hinten liegen zur Pause und dann kannst du nicht so ein Spiel so noch so gewinnen. Ich meine, im Endeffekt wäre es halt sehr wichtig gewesen. Wir stehen jetzt auch wieder auf dem Abstiegsplatz durch die anderen Ergebnisse, aber die Punkteausbeute in den letzten Wochen stimmt ja absolut.
Ja. Und ja, man kann vielleicht auch dann nochmal über, oder wir müssen nicht mehr über die zwei Elfer reden, die man hätte auch geben können. Also da hat man auch dann einiges an Schiedsrichterglück dann auf unserer Seite, aber das musst du im Zweifel auch mal in solchen Spielen haben. Und ich glaube, auch gerade aufgrund dann auch der defensiven guten Aktionen rund um die Innenverteidiger, zum Beispiel Ray Malone, haben wir dann ja vielleicht auch mit Glück und Verstand dann das Unentschieden da entsprechend geholt. Martin, du konntest mit Florian auch nach dem Spiel mit Ray Malone ein Interview einrühren oder einholen. Hören wir doch mal rein.
Ray Malone, am Ende ist es ein 1 zu 1, ein verdienter Punktgewinn für dich?
Ja, also wir wussten, das wird ein sehr schweres Spiel, vor allem gegen eine spielstarke Mannschaft mit sehr viel Ballbesitz, sehr viel Spielkontrolle mit Ball. Aber ja, erste Halbzeit war schon schwer. Natürlich werden der eine oder andere Chancen durch Standards, aber ja, wir können zufrieden sein, muss man sagen, mit dem 0-1, anstatt so drei Tore in der ersten Halbzeit. Aber wie wir rauskommen seit in der zweiten Halbzeit war, also Respekt an die Mannschaft. Wir waren griffig, wir waren aggressiv, mutig nach vorne zu verteidigen und auch mit Ball. Ja, kann man sehr zufrieden sein mit dem Team heute.
Der Ausgleich war ein Eigentor nach einer Ecke von Julian Guttau. Ist das eure neue Zauberwaffe?
Ja, also gerade wir sind sehr, sehr gut drauf. Wir sind sehr gefährlich mit Standards. Müssen einfach draufbleiben und ja, genau das gleiche wie letzte Woche ähnlich. Also wenn der Ball gut kommt, dann sind wir immer gefährlich.
Du hast ja schon letztes Jahr hier mit Ingolstadt gewonnen, aber du kennst wahrscheinlich auch den Aue-Fluch. Was bedeutet das jetzt, dass der Fluch gebannt ist, gebrochen ist?
Also es tut natürlich gut, den Fluch zu brechen so ein bisschen. Natürlich, ja, vielleicht hat man geholfen, weil ich hatte ein gutes Erlebnis letztes Mal, wenn ich hier war. Also ja, bin zufrieden. Natürlich, am Ende, wenn der Schuss von Howie reingeht, dann stehen wir mit 3 Punkten, aber am Ende des Tages, ja, kann man, wie gesagt, zufrieden sein mit dem Punkt.
Nächste Woche geht's ja schon gegen Lok im Sachsenpokal weiter. Was erwartest du da?
Ja, es wird ein ekliges Spiel, weil die sind schon, ja, sehr, sehr gute Mannschaft, gute Truppe und ich weiß, wie es ist, da im Bruno-Bracher-Stadion zu spielen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall für das Spiel und ja.
Ja, schon lustig. Frage von dir, Martin, am Anfang. Verdienter Punkt, oder? Was denkst du? Und Ray muss erstmal lachen dann, weil er, glaube ich, auch weiß, dass es schon ein sehr glücklicher Punktgewinn ist. Aber ansonsten, glaube ich, auch eine gute Analyse von ihm, unserem Innenverteidiger, zu dem Spiel. Ja, Martin, du hast gesagt, wir sind jetzt Platz 17, erster Abstiegsplatz tatsächlich. Muss aber auch dazu sagen, schätz mal, vielleicht Tobias, schätz mal, wie viele Spiele wir aus den letzten 9 Pflichtspielen verloren haben. Sag mal eine Zahl.
Vielleicht zwei?
Letzten 9 Pflichtspiele. Ist wirklich nur eins gewesen. Das war das
Mannheim.
Heimspiel gegen Mannheim, genau. Ansonsten 5 Siege, 3 Unentschieden und eine Niederlage. Und komisch irgendwie, ne? Das fühlt sich irgendwie schlechter an, aber wenn man so auf diese Statistik guckt, dann ist es irgendwie ganz positiv. Da sind natürlich auch die zwei Pokalspiele, jetzt auch inklusive Leipzig, auch schon mit dabei. Aber allein die
Naja.
Drittligaspiele sind eben 3 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage nur.
Naja, liegt ja auch ein bisschen an dem Ulm-Spiel zum Beispiel. Die haben ja eigentlich gar nichts geschissen bekommen. Gewinnen dann gegen uns, wissen auch nicht wie. Haben jetzt auch noch Pavel Datschew als Trainer geholt. Ja.
Ganz
Und die
genau.
sind genau 3 Punkte hinter uns. Und hätten wir die 3 Punkte mehr, ja, wie viel da wären wir dann? Elfter.
Ja.
Also ist natürlich auch einfach nur ein bisschen, ja. Bisschen dämlich oder natürlich, aber natürlich andere, noch andere dämliche Spiele müssen jetzt nicht alle Spiele durchgehen, aber ich meine, es ist schon, finde ich schon sehr ärgerlich und ja, also da rennt man natürlich dann immer hinterher, hinter so Punkten, wenn man eine schlechte Saisonphase mal hatte.
Ja, ist, glaube ich, einfach auch eine sehr ausgeglichene Liga, muss ich sagen, ne? Also du hast dann mit Schweinfurt, Havelse hinten die zwei, die da ganz am Ende halt rumkrebsen und wenig Punkte holen. Und ansonsten siehst du ja auch an den Spielen, dass im Zweifel jeder gegen jeden gewinnen kann und das auch tut, sodass du eigentlich schon auch regelmäßig dranbleiben musst, um wirklich nach oben mal so durchzuwandern. Und auch so eine fast niederlagenfreie Serie reicht nicht, um wirklich groß zu klettern, sondern du musst da halt noch mehr dranbleiben. Und Unentschieden helfen dir im Zweifel weniger weiter. Aber ich glaube, man kann schon mal so ein gewisses Zwischenfazit unter diesen letzten Spielen ziehen, dass es so ein Trend nach oben ist, dass mit Marcel Beyer wieder ein sehr wichtiger Spieler da ist und wir, glaube ich, ganz optimistisch jetzt auf die nächsten Spiele auch gucken, weil jetzt, glaube ich, auch nicht so die spielstärksten Mannschaften jetzt wir vor der Brust haben. Ich will nochmal kurz über oder mit euch über diese Fluchposition des linken Außenverteidigers sprechen. Wir haben jetzt schon den vierten Spieler mit Marvin Stefaniak, der da A gespielt hat und B sich auch verletzt hat. Welcher Fluch liegt auf dieser Position, Tobias? Kannst du dir das irgendwie erklären?
Der Fairfluch. Der ist naja, über den Sprung.
Also erstens das und ich kann es mir halt auch nicht so direkt erklären. Also dass sich da jetzt wirklich alle Spieler da jetzt auch irgendwie verletzen. Ich meine, klar, da hat jetzt auch Marvin Stefania gespielt und der hat das ja auch wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also man dafür, dass das eine Position ist, auf der er eigentlich nie gespielt hat, hat er dort aber irgendwie 86% wirklich seine Pässe anbekommen. Also hat auch 93% in der eigenen Hälfte gut gespielt. Irgendwie hat er da 47 Ballberührungen und so. Hat auch bloß 6-mal den Ball verloren. Also ich kann es mir echt nicht erklären. Also das wäre jetzt wohl wirklich bloß Raterei.
Moritz Seifert ist ja jetzt zurück. Vielleicht ist ja damit das Problem auch jetzt mittelfristig ja, erledigt, aber ist natürlich schon echt eine krasse Entwicklung. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau, da sind wir, glaube ich, froh, dass Mo Seifert dann wieder da ist und jetzt auch in Leipzig also die ersten Minuten nach seiner Verletzung bekommen hat. Hoffen wir mal, dass er dann wenigstens jetzt auch gesund bleiben kann. Gut, dann verlassen wir, ist das Westfalen schon, oder, Martin, fair? Gütersloh?
Ihr mit euren Geografiekenntnissen.
Ja.
Es ist Ostwestfalen. Ostwestfalen hat 2 Millionen Einwohner und damit so viel Einwohner wie ganze Bundesländer.
Ja. Aber braucht ja nicht mal viel dazu zu sagen, wenn man schon so eine Region Ostwestfalen nennt, ne, dann werdet euch doch einig, ob es jetzt Ostfalen ist oder Westfalen ist und nicht Ostwestfalen. aber gut, wir gehen wieder in die Region zurück, wo wir uns gut auskennen, besonders du, Tobias. Wir gehen nach Leipzig zurück und wir gehen zum Sachsen-Pokalspiel gegen Lok Leipzig letztes Wochenende. Das Rückspiel, nenne ich es mal, vom Sachsen-Pokalfinale 2025, jetzt aus dem Mai. Wir haben wieder im Achtelfinale, ist es Achtelfinale gewesen?
Achtelfinale, doch, ja.
Achtelfinale, ne? Achtelfinale, wieder Leipzig also wieder einen Club aus Leipzig, diesmal Sachsen-Pokalsieger Lok zugeteilt bekommen. Und ihr wart beide vor Ort. Erstmal so von der Stimmung drumherum. Wie habt ihr es diesmal wahrgenommen? Warst du was anderes jetzt so ein Achtelfinalspiel zum Finalspiel im Mai?
Ja, total. Also erstmal, es waren ja weniger Aue-Fans da. Und zwar, ich glaube, ungefähr die Hälfte. Na, Sachsen-Pokalfinale waren es circa 2000, jetzt waren es, glaube ich, 1250. Ja, also das macht schon einen Unterschied. Der Gästeblock war damit halt nicht so voll, wie er da damals war. Und bei Lok war es halt auch weniger. Es waren ja insgesamt so knapp 8600 Zuschauer. Und ja, natürlich nützt sich ja auch so ein Spiel ab. Und wenn es jetzt kein Finale ist, nicht so ein tolles Wetter, dann bleiben ja vielleicht auch noch mal Leute zu Hause. Aber ich meine jetzt vom ganzen Sicherheitsaufkommen oder so, da tut sich dann ja nichts. Das war schon natürlich Hochsicherheitsspiel, sehr viel Polizei da. Gab ja auch anscheinend irgendwelche Scharmützel wieder am Gästeblock nach dem Spiel, wo dann noch irgendwelche Leute halt versucht haben zu provozieren, anzugreifen, wie auch immer. Ich habe es jetzt nicht direkt mitbekommen, sondern nur gehört. Und ich meine, ja, das ganze Stadion hat halt schon einen Charme. Also das ist ja einfach alt, oldschool. Und ja, also mir hat es auch gut gefallen dieses Mal.
Ja, also für mich persönlich, ich glaube, ich war jetzt irgendwie 25 Jahre jetzt schon nicht mehr in diesem Stadion drinne. Also für mich war, also es hat sich eigentlich gefühlt gar nichts verändert. Also es ist immer noch diese alte Holztribüne und also ich hatte ein bisschen das Gefühl, die haben wieder Teile des Stadions zurückgebaut irgendwie, weil ich glaube, das war früher ein komplettes Rund, was jetzt so Sitzplätze und sowas angeht. Also da sind heute tatsächlich auch wieder Sachen zurückgebaut, aber die alte Holztribüne gibt's noch und es hat noch immer so seinen alten Barackencharme. Also ich habe ja auch da auch Bilder gezeigt meinen Freunden, also zum Beispiel meine ehemaligen Kollegin von mir aus Halle, und deren Mann war früher Spieler beim HFC. Und der hat gesagt, boah, den Spielertunnel, den kenne ich noch, das war ja in den 70er Jahren schon genauso.
Nein, aber die haben, man muss erstmal positiv sagen, die haben schon einiges am Stadion gemacht. und versuchen es natürlich auch weiter umzubauen, aber im Endeffekt, du machst halt nicht aus einem alten Stadion ein modernes Stadion. Es muss ja auch nicht unbedingt sein, wenn man mal ehrlich ist, zum Beispiel die Gegengerade ist sicherlich was Einmaliges, dass man noch so viele Stehplätze hat, auch für normale Fans in Anführungsstrichen, aber zum Beispiel die Fankurve, die haben, die ist ja hinterm Tor und die ist einfach sehr, sehr, sehr weit, natürlich auch weg vom Spielfeld, aber wenn ich das nochmal so vergleiche, ich war ja auch schon mal vor 5, 6 Jahren da mal zum Groundhopping und ja, da war noch nicht mal die Hälfte von den Leuten da, die jetzt am Samstag da waren, also bei Lok hat sich auf jeden Fall auch in der Fanszene einiges entwickelt zum Positiven hin, dass sie einfach mehr Fans haben mittlerweile.
Gut, dann gehen wir auf das Spielerische, vielleicht von der Aufstellung her, wenig Überraschungen, aber halt zwei positive Meldungen, dass, wie gesagt, Mo Seifert wieder aus der Verletzung zurückgekommen ist und direkt in die Aufstellung gerutscht ist und Marcel Bär nach einigen Einwechslungen jetzt sein Startelf-Debüt in der im Sachsenpokal gegeben hat. Was nicht so überraschend war, war wahrscheinlich, dass Luis Lord wieder zwischen den Pfosten stand, der ja regelmäßig im Sachsenpokal dann auch Martin Mendel vertritt. Glaube ich, so in der ersten Halbzeit auch eine ganz gute Aktion hatte, wo er so den Ball so über die Latte lenkt. Ansonsten doch nochmal so 2, 3 kleine Aussetzer gehabt, fand ich, Tobias. Hast du es im Stadion auch so wahrgenommen? Gerade so zweite Halbzeit war mal so eine Aktion, wo er durch den 16er geirrt ist.
Also ja, also ich fand schon, dass Luis Lord hatte auch so seine 1, 2 großen Stellungsfehler. Das ist selbst mir als Laien jetzt aufgefallen. Und dass er auch den Marderer übersehen hat, der dann reingespritzt ist, wie damals Orlando Smekes bei Jena. Und der aber zum Glück das Tor nicht machen konnte. Und wo ich dann auch so dachte, so, Mensch, Luis, da hast du schon ein kleines bisschen Harakiri gespielt. Also, weil ich das halt immer, der will immer an den Ball greifen, aber er war ja schon außerhalb des 16ers. Aber er hatte wiederum auch auf der Linie einfach super starke Aktionen.
Mhm. Hat ja gerade dann auch in der zweiten Halbzeit, wo wir dann doch auch stark unter Druck waren, einfach auch ja, doch auch einige Dinger rausgeholt und auch, ich glaube, einen noch an die Latte gelenkt und so. Das waren dann schon gute Aktionen, wo man auch sieht, wie reaktionsstark er ist.
Denkst du, das ist die richtige Entscheidung, wenn es um so viel geht, auf einen Ersatztorwart zu setzen? Also ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil ja der Sachsenpokal ja auch für uns finanziell enorm wichtig ist. Und ich meine, gegen einen Landesligisten oder einen Oberligisten ist vielleicht nochmal was anderes als jetzt gegen den Spitzenreiter der Regionalliga Nordost, wo ja auch sonst die komplette Kapelle gespielt hat.
Naja, aber ich glaube halt schon, du musst halt auch so einem Torhüter auch mal Spielpraxis geben. Also ich denke, wenn der halt nur gegen Amateurmannschaften spielt, kann er ja gar keine Erfahrung sammeln. Und ich glaube halt auch, wenn er spürt irgendwie, dass er, dass auf ihn gesetzt wird, das steigert natürlich auch seine Fähigkeiten. Und ich glaube, er weiß auch selber, dass er nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Wir haben ihn ja beide gesehen in der sogenannten Mixed Zone. Also im Grunde war das ja eigentlich hinter dem Spielertunnel, im Freien, im Dunkeln. Und da hat er auch schon angedeutet, dass er nicht so zufrieden war mit seiner Leistung.
Ja. Also ich find's ist ein Risiko und ja, ich wäre jetzt aber auch nicht sicher, ob jetzt nicht im Viertelfinale, wenn wir jetzt gegen einen anderen großen spielen, ob da nicht auch Martin Mendel wieder spielt. Weiß man nicht. Im Endeffekt ist es ja auch Spekulation jetzt an der Stelle, aber naja.
Wer hat im Finale gespielt? Da hat auch Mendel gespielt, oder? Jetzt im Mai.
Ja, sicher, aber Mendel hat doch auch gegen Chemnitz gespielt letztes Jahr im Viertelfinale.
Ja.
Ja. Ziemlich sicher.
Okay. Ja, also ich glaube auch so für dich, gut, kann man jetzt natürlich auch rückblickend auch sagen, alles richtig gemacht und er hat da seine Spielerfahrung auch mal gegen einen spielstarken Gegner geholt, aber kann auch nachvollziehen, dass es schon ein gewisses Risiko war, was hier Hertel eingegangen ist. Ich glaube, spielerisch zwei getrennte Halbzeiten, erste Halbzeit, wir dann doch nach einer gewissen Abtastphase finde ich das bessere Team, auch mit guten Chancen. Erik Weinauer, kann ich mich erinnern, irgendwie einverdattelt. Und dann durch eine schöne Kombination kurz vor der Halbzeit Günter Schmidt mit einer schönen Flanke. Und dann Cello Bär, der wieder da ist, hat im Strafraum zugebissen und in seiner unvergleichlichen Art dann mit einem Flugkopfball eingeköpft. Wunderschön über den Torhüter drüber. Und ich fand auch, der Jubel war sehr, 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 ja, sehr, sehr einprägsam. Könnt ihr euch daran erinnern? Habt ihr den live gesehen wahrscheinlich, aber auch im Fernsehen nochmal nachgeguckt?
Ja, also ich hab's direkt gesehen, dass er zu den Fans gerannt ist. Er hat ja auch auf der Seite von den Aue-Fans getroffen und er musste dann ja über die Bande da springen. Und alleine schon das war super athletisch.
Mutig und, auch, oder auch mutig, ne, nach so einer Verletzung dann direkt ja, hier und, so einen Sprung
also das, anzusetzen. Das war, ich glaube, er hat dann auch nochmal die Emotionen da gesucht. Mhm. Und ich fand gefühlt, er stand ja gefühlt ewig auch in der Luft beim Kopfball. Also einfach auch krass, mit was für einer Sprungkraft, der da gemacht hat. Und ja, schon auch einfach ein gutes Tor. Und dann sieht man natürlich auch, was man an Marcel Bär hat, alleine mit seiner Präsenz und mit seiner ganzen Erfahrung und so weiter. Er hat ja dann am Ende 60 Minuten gespielt immerhin oder ein bisschen mehr. Ja. Und ja, klasse Aktion von ihm auf jeden Fall. Und im Stadion, der Jubel vom Gästeblock war auf jeden Fall sehr, sehr laut.
Ja, auf jeden Fall hatten wir ihn dann auch im Nachgang vor das Mikro sogar bekommen. Hören wir doch mal rein, was Marcel Bär zum Spiel sagt.
Cello, herzlich willkommen zurück. Wie hat sich's heute für dich angefühlt?
Danke, richtig schön natürlich. Da für diesen Moment habe ich darauf hingearbeitet, dieses Gefühl einfach wieder zu erleben, vor den Fans feiern zu können. Gerade mit dem Ergebnis, mit dem Weiterkommen, einfach ja extrem schön.
Ja, es war heute ja echt ein nichts für schwache Nerven und auch nichts für Herzkranke. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit höher führen können, vielleicht sogar müssen. Haben ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Haben uns mit dem Tor belohnt. Und zweite Halbzeit sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Lok hat uns bespielt, 45 Minuten lang, und wir haben ja leidenschaftlich wegverteidigt alles. Und es ist halt Pokal. Es ist natürlich klar gewesen, dass es hier ein schweres Spiel wird. Und wir hätten es in der ersten Halbzeit einfach schon höher gestalten müssen, damit wir in der zweiten Halbzeit mehr Ruhe haben. Das haben wir nicht geschafft und deswegen wurde es bis zur letzten Minute eng. Aber wir haben das Spiel gezogen, wir haben gewonnen und das zählt im Pokal. Morgen spricht keiner mehr über die Leistung.
Wie fühlt sich denn jetzt aktuell gerade dein Körper an? Hast du wieder ein gutes Gefühl für deinen Körper oder ist noch ein bisschen unsicher?
Ja, ich kann natürlich nicht sagen, dass ich bei 100% bin, oder dann würde ich lügen. Aber ich bin auf einem guten Weg, denke ich mal, dass ich merke von Woche zu Woche immer mehr Fortschritte. Ich habe jetzt in Regensburg ein paar Minuten gesammelt, dann in Verl mehr, heute das erste Mal gestartet und ich habe mich echt gut gefühlt. Trotzdem war dann nach 60 Minuten Schluss, dann sollte man auch aufpassen, nicht, dass da wieder was passiert.
Herzlich willkommen zurück. Du bist wichtig für die Mannschaft.
Bitte?
Du bist wichtig für die Mannschaft.
Ach so, ja, ich hoffe doch. ich hoffe doch sehr. Aber jeder Spieler ist wichtig. Jeder Spieler sollte seinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind in Zukunft. Und das sollte der Weg sein.
Danke, willkommen zurück.
Tobias, ganz freiwillig hat Marcel Bär das Interview gegeben.
Wie soll ich das sagen? Also er sagte so davor, was wir natürlich nicht wussten, dass das jetzt schon sein drittes Interview dann gewesen ist. Mhm. Und er hat jetzt angedeutet, dass er das jetzt nicht vermisst hat, sag ich jetzt mal.
Nein, du hast ihn mehr oder weniger offensiv gefragt, hast du uns vermisst oder hast du das Ganze hier vermisst? Und dann ging es um das Interview, oder?
Genau, ich habe gefragt, hast du uns vermisst? Er hatte dann 30 Sekunden einen ja verlorenen Blick und sagte, ja, natürlich habe ich euch vermisst, haha.
Nein, also vielleicht sowas können wir jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlicher sagen. Er war auch schon quasi fürs Club-TV eingeplant, also für FCE-TV. Und dann habe ich halt zum Social-Media-Manager von Aue gesagt, ja, wenn ihr uns zweimal fragen, hat er doch keinen Bock drauf, also wir nehmen auch jemand anders. Und dann hat dann halt Dennis für FCE-TV halt Erik Majacek genommen. Und ja, also dass die das auch nicht immer dreimal, viermal alles sagen müssen. Aber das ist natürlich auch eine Problematik, dass das in Social-Media-Clips, das funktioniert einfach sehr schlecht. Wenn du die Fragen von anderen Leuten aufnimmst, dann ist es oft nicht, also oft kommt es nicht auf den Punkt. Also guckt euch das mit Weinhauer an. Ich finde das am Ende kein gutes Video. Und im Podcast eingespielt, weiß ich nicht, auch nicht so geil.
Ja, aber doch umso schöner, dass sich Marcel Bär dann trotzdem noch hier zur Verfügung gestellt hat. Und das gehört natürlich auch mit zu dem Geschäft dazu, zu dass er ja auch dazugehören will und wieder zurück sein will. Und ich glaube, so auch noch so im Spiel guckt er darüber gern hinweg und freut sich sicherlich noch mehr, solche Interviews zu machen, wenn dann das Spiel so gelaufen ist, wie es einfach gelaufen ist. Und wir haben ja schon gesagt, wir freuen uns, dass er einfach wieder zurück ist, weil man jetzt auch schon an den wenigen Spielen gesehen hat, welcher Unterschiedsspieler er ist mit dieser Aktion in Verl, wo er halt kurz vor Schluss dann einfach Weinhauer so frei spielt. Jetzt wieder das wichtige Tor, das entscheidende Tor, um weiterzukommen. Also es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler, der, glaube ich, auch allein durch seine Präsenz und durch seine Bindung von anderen Innenverteidigern wieder Freiräume für andere Spieler jetzt schaffen wird. Also ich glaube, die werden dadurch auch wieder mehr glänzen können, was wir in den letzten Spielen und letzten halben Jahr einfach nicht der Fall war, nicht hatten. Das sehe ich halt einfach als großen Wert an, wenn wir Marcel Bär in der Startelf haben. Sehr schön. Vielleicht noch so zwei, drei kleine Beobachtungen, die ich hier teilen will mit euch nochmal. Ist euch aufgefallen, Marcel Bär schießt das Tor, springt über die Bande, rennt auf die Fanzone zu und klopft sich aufs Herz oder aufs Wappen und küsst unser Erzgebirge Aue-Emblem. Ich bin ja da immer ein bisschen kritisch, wenn so Spieler dann einfach hier bei jedem Verein einfach diesen Torjubel machen. Aber scheinbar bei Marcel Bär glaube ich es einfach oder will ich es einfach glauben, dass es wirklich aus dem Herzen kam und es ihm wichtig war, dass er diese Geste auch uns Fan zeigt, weil, glaube ich, wir ihm dann insgesamt als Fan sehen und als Verein wahrscheinlich auch stark unterstützt haben in den letzten schweren Monaten. So würde ich das mal interpretieren. Oder seht ihr das anders?
Also ich weiß ja nicht, meiner Meinung nach war er sehr froh, dass er bei 60 weg war, hat er keine leichte Zeit gehabt. Und in Aue ist er unumstrittene Nummer 1 und jetzt auch, obwohl er so lange verletzt war, kommt er dann jetzt auch wieder zurück. Und die Fans haben große Erwartungen an ihn oder große Hoffnungen an ihn. Und ich finde das jetzt, ich habe es jetzt nicht gesehen, weil es wahrscheinlich einfach auf dem Fernsehbild noch besser zu sehen war als im Stadion. Mhm. Aber ich finde das, glaube ich, schon nachvollziehbar. Und wir hören das ja auch immer wieder von anderen Spielern, dass das was ganz Besonderes ist, vor so vielen Fans zu spielen. Und auch, dass das ja keiner, also ich meine, Aue ist eine kleine Stadt, Aue ist ein kleiner Verein und trotzdem fahren über 1000 Leute nach Leipzig mit. Letzte Woche in Verl waren auch über 370 Leute und also das ist ja alles nicht selbstverständlich und ich glaube, das weiß man als Fußballprofi auch immer erst, wenn man es an anderen Standorten erlebt hat. Mhm. Oder nicht erlebt hat halt.
Genau, das denke ich auch. Und Marcel Bär hat ja auch mal so ein bisschen kritisiert, dass in München war eben auch der Medientrubel einfach viel zu hoch. Irgendwie, ich meine, der war dort ja, glaube ich, mal Torschützenkönig. Hat er sich dann, glaube ich, die Saison darauf auch sich relativ schwer auch verletzt, ist dann nicht wieder richtig in Tritt gekommen. Und ich denke, dass es vielleicht auch so ein Spieler ist, der auch braucht, irgendwie zu wissen, dass auf ihn gebaut wird und dass er da auch die Nummer 1 ist. Und ich denke, das ist so ein Mensch wie ich. Also wenn der sich wohlfühlt, dann kann der auch richtig, richtig gut performen.
Wahrscheinlich standen in München, Tobias, so 10 Tobiase dann nach dem Spiel da und haben ihn so ein Mikro unter die Nase gehalten. Da ist er froh, dass es nur einen Tobias in Aue gibt, der ihm da das Mikro unter die Nase hält.
Genau, also irgendwie so 10 Tobiase, die ihn da quasi therapeutische Fragen stellen.
So sieht's aus, genau. Und eine zweite Beobachtung, das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal aufgefallen, die will ich teilen mit von Mika Clausen, müsst ihr mal aufpassen. Also spielt ja regelmäßig jetzt von Anfang an. Ich finde, macht auch grundsätzlich solide Spiele. Ich glaube, so ein Tor ist ihm mal zu gönnen, weil er einfach da auch letztes Jahr ja schon gut performt hat, auch wirklich schon eingeschlagen ist mit Toren. Die fehlen ihm jetzt in dieser Saison. Ich glaube, er hat noch gar nicht getroffen, wenn ich mal so recht das überblicke. Und wird halt regelmäßig so zur 60., 65., 70. irgendwie ausgewechselt und ist dann echt immer ziemlich sauer. Weiß nicht, ob ihr das schon mal auch euch angeguckt habt. So gerade im Fernsehen sieht man es natürlich, wenn dann nochmal so der ausgewechselte Spieler einfach so in Nahaufnahme zu sehen ist. Der ist schon immer irgendwie ziemlich angepisst, wenn Hertel ihn dann wieder runterholt. Ich glaube auch ganz, oder eher auch unzufrieden gerade, vielleicht auch ein bisschen mit sich und seiner Leistung.
Mika Clausen.
Aber gerade auch mit den Auswechslungen, nein.
Mika Clausen hat diese Saison schon getroffen in Osnabrück, da haben wir ihn ja auch interviewt nach dem Spiel. Aber das war ja auch einfach kein gutes Spiel. Ist mir noch nicht so aufgefallen, aber ich glaube, wie du schon sagtest, das hängt auch sehr viel damit zusammen, ob man jetzt nochmal die extra Kameraperspektive hat oder nicht. Ehrlicherweise das Spiel, wir waren ja in so einem Pressecontainer auf Höhe der Mittellinie ungefähr und ich habe ehrlicherweise natürlich auch immer das Spiel ein bisschen im Stream geguckt, damit man uns so ein paar Sachen mal nochmal nachher nochmal angucken können und so. Aber das ist natürlich trotzdem ganz anders, als wenn du das nur am Fernseher guckst, dann bist du natürlich einfach auch nochmal viel konzentrierter da drauf.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt in Leipzig auch wirklich, aber die ich da mal auch durchgespielt hat, aber auf jeden Fall in Verl ist es mir halt aufgefallen. Auch das Spiel schon vorher, glaube ich, gegen Regensburg, wo er wirklich etwas angepisster einfach sich auswechseln lassen hat. Genau, kann man ja mal drauf gucken und einfach ihm natürlich auch hoffen und Daumen drücken, dass es auch mal wieder so ein kleines Erfolgserlebnis in Form von einem Tor gibt. Gut, und dann gab es noch eine sehr schöne Aktion, die auch so ein bisschen medial jetzt um sich gegriffen hat und geteilt wurde auf verschiedenen Kanälen, die du, Tobias, in die Wege geleitet hast. Willst du nochmal hier in der Folge davon berichten?
Ja, natürlich total gerne. Also, ich bin ja nun mittlerweile jetzt wieder auch arbeitstechnisch jetzt wieder fast 4 Monate zurück jetzt in Leipzig. Ich arbeite in Leipzig im Universitätsklinikum als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut auf der Kinder- und Jugendonkologie. Das ist die Kinder- und Jugendkrebsstation. Und unsere Aufgabe ist es sozusagen, die Familien und Kinder und Jugendlichen halt durch ihre Krebstherapie zu begleiten. Und da war ein Patient irgendwie, das ist Emir, der ist 15 Jahre. Und der ist leider jetzt wieder zu uns auf die Station gekommen. Und ich war sozusagen beim Diagnoseaufklärungsgespräch praktisch mit dabei. Und dort wurde halt berichtet, dass der Junge halt einen sehr, sehr schweren operativen Eingriff haben wird von, glaube ich, so 13, 14 Stunden. Auf Details möchte ich jetzt nicht eingehen. Und dieser 15-jährige Junge saß dann dort da und hat gesagt, alles klar, mach mal, zieh ich durch. Der Krebs, der hat überhaupt gar keine Chance gegen mich. Und ja, die Operation, die hat dann auch stattgefunden. Und ich habe den dann auf der ITS besucht und
TS ist Intensivstation.
genau, das ist, also ich habe den auf der, der war die ersten Tag auf der Kinderintensivstation und der macht dann die Augen auf, guckt mich an und erzählt mir erstmal vollkommen random Sachen von Lok Leipzig. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt nach so einem schweren Eingriff jetzt die Knöpfe aufmache und dort wieder eigentlich eine völlig fremde Person sehe, fand ich das total krass, dass der mir was von Lok Leipzig erzählt hat. Und er hat mir dann auch erzählt, irgendwie, dass er da ganz viele Freunde hat und dass er gern zum Sachsen-Pokalspiel gehen möchte. Und dass er auch natürlich auch hofft irgendwie, dass das auch krankenhaustechnisch auch so alles funktioniert. Also am Ende hat das dann gar nicht so funktioniert und also dem geht es jetzt wieder gut und deswegen habe ich sozusagen am Ende der letzten Woche den Telefonhörer in die Hand genommen und habe mal bei Lok Leipzig angerufen. Also Martin hat mir da so ein paar Kontakte vermittelt und bin dann am Ende sozusagen beim Carsten Mutschalla rausgekommen, was der ihr Pressesprecher ist. Und zusammen haben wir dann für ihn eine kleine Aktion organisiert.
Denn beziehungsweise du, das hast ja du alles gemacht, oder? Hast ein Trikot organisiert und hast das, glaube ich, auch im Stadion mitgebracht, beziehungsweise hast es da wahrscheinlich übergeben bekommen, oder?
Genau, also das war so, das hatte ich vorher ausgemacht, sozusagen, dass wir das Trikot bekommen. Also das heißt, wir mussten halt lange auf Ciane warten. Also weil der Junge, der hatte sich halt Jamal Ciane gewünscht, weil er sich mit ihm halt sehr identifiziert. Und dann, weiß ich, wie lange haben wir gewartet, Martin? Vielleicht eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde auf ihn,
Ja, auf jeden Fall.
weil er
Also die
wirklich je
Pressekonferenz war schon vorbei fast.
ja, die war vorbei, weil er wirklich jedem ein Autogramm gegeben hat, der ihm danach gefragt hat. Und wir sind dann halt auch miteinander ins Gespräch gekommen und das Spannende ist ja, dass ja Jamal Siane am Anfang, also vor dem Spiel ja nur grob wusste, um was es ging und dann aber erst praktisch nach dem Spiel hat so genau erfahren hat, worum es eigentlich gehen sollte. Genau. Und dann hatten wir ein Interview geführt, also auch ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Interview. Und haben dann sozusagen nach der Pressekonferenz von ihm praktisch in den Vereinsräumen nochmal sein Trikot überreicht bekommen. Was er auch noch unterschrieben hat für Emil.
Ja, das ist doch eine schöne Aktion. Und von der Aktion gibt es ja auch ein Video, was wir bei uns auf den Kanälen geteilt haben und ein Interview dazu. Und in dieses Interview hören wir doch mal rein.
Jamal Siane, Mensch, das war doch heute kein Spiel für schwache Nerven. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, war enges Spiel, war aufgrund der ersten Halbzeit leider verdient, muss man sagen, dass wir da in Rückstand geraten. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir uns ein Tor und einen Ausgleich, denke ich, verdient hatten. Zweite Halbzeit, glaube ich, ist alles im Griff und komplett dominiert und die hinten reingedrängt. Leider am ersten Halbzeit nicht so. Und ja, daher ist schon sehr unglücklich, dass wir uns nicht am Ende belohnen können für einen Ausgleich.
Aber etwas, was ganz, ganz wichtig ist, das ist Gesundheit. Ich bin ja neben meinem Podcaster-Dasein ja Psychologe auf einer Kinderkrebsstation und ich habe da einen Patienten, der heißt Emil, der ist 15 Jahre alt. Der hat jetzt leider zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres einen schlimmen Krebs und wir hatten jetzt jeden Tag über Lok gesprochen, hatten auch über dich gesprochen, über das Sachsen-Pokalspiel. Er wollte total gern kommen, aber gesundheitlich war das leider nicht möglich und er hat dir eine kleine Videobotschaft vorbereitet. Ja, möchtest du Emil gern was mitteilen?
Ja, also geht einem dann schon, glaube ich, sehr nah, wenn man sowas sieht. Ich bin ja auch jedes Jahr dann auch immer da. Und ja, Gesundheit ist nicht nur wichtig, sondern ist einfach das Wichtigste. In diesem Sinne kann ich im Namen der Mannschaft und vom Verein dir nur alles Gute wünschen. Viel Gesundheit, viel, viel Kraft dir und deiner Familie, dass du es schaffst. Bleib immer dran, bleib stark. Und ich hoffe, dass wir uns natürlich dann irgendwann mal im Stadion sehen können. Und wenn du dann so fit bist, dass du das schaffen kannst, dann kannst du dich gerne melden. Dann besorge ich dir auch gerne 2 Tickets. Das sollte das kleinste Problem sein, damit du uns dann wieder anfeuern kannst. Also viel Kraft und Fußball ist nebensächlich, werd schnell gesund. Und ja, in diesem Sinne, liebe Grüße von mir und der Mannschaft.
Vielen lieben Dank, er wird sich wie mir super, super freuen. Vielen herzlichen Dank. Also, und er weiß auch noch nichts von seinem Glück, und er ist auch sein Montag für ihn die große Überraschung.
Sehr gut. Also Emil, viel Kraft, viel Gesundheit, das ist für dich. Und ja, wir sehen uns.
Ja, super Aktion von dir, Tobias, und super Aktion natürlich von Lok, dass wir da auch die Unterstützung bekommen von Cemma Sihane, super gut. Heute durftest du das Trikot dann an Emil übergeben. Wie war das denn?
Ja, genau. Also ich habe ja heute eigentlich ja Urlaub gehabt, bin dann so gegen 13:30 nochmal auf die Station gefahren und ich hatte dann so die Tür aufgemacht und Emil lag da halt so in seinem Bett und sagte, so eine Scheiße, Lok war so gut die Saison und ausgerechnet gegen euch müssen die verlieren. und ich habe gesagt, aber ich glaube, Emil, ich habe gesagt, für dich wird das, glaube ich, noch ziemlich gut ausgehen, denn ich habe nämlich eine kleine Nachricht für dich. Und ich habe ihm dann mein Handy in die Hand gegeben, also ich habe ihm dann auch den Link weitergeschickt vom Auer-Podcast, den Beitrag, den hat er auch tatsächlich dann kommentiert, dazu sage ich dann gleich noch was. Und man hat gesehen, dass seine Augen halt immer größer und größer geworden sind. Und er dann irgendwann sagte, Tobi, du bist doch total verrückt, mir dieses Trikot zu organisieren. Genau, dann habe ich ihm dieses Trikot gegeben und er hat sich gefreut, wirklich, er hat sich super gefreut, wie ein Schneekönig und hat gesagt, hey, vielen Dank. Also ich habe damit gerechnet, dass ich vielleicht nicht eine Nachricht von ihm kriege, aber dass ich jetzt sein Trikot bekomme, damals hätte ich im Leben überhaupt nie gerechnet. Und ja, und das hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass er dann auch den Beitrag tatsächlich auch nochmal kommentiert hat. Das würde ich mal ganz, ganz kurz raussuchen, den Kommentar.
Soll ich es vorlesen?
Also, ja, lies gerne vor.
Danke nochmal für die netten Worte und ein ganz großes Danke für das Trikot und es geht bergab. Das heißt, ich bin bald wieder dabei und dann ein blau und ein gelbes Herz.
Genau. Und also von dahingehend, also ich kann zwar jetzt, also wir vom PSD, der Kinderonkologischen Station, können natürlich den Krebs jetzt natürlich nicht wegzaubern, aber ich glaube, wir können auch mit solchen Aktionen, mit unserem Dasein, mit unserem Zuhören, mit unseren therapeutischen Interventionen mit auch dazu beitragen, dass die Patienten so psychisch stabil sind und so viel Kraft tanken können, dass sie dann den Krebs am Ende des Tages dann doch noch besiegen können.
Ja, Respekt für deine Arbeit, Tobias, Respekt für die Aktion, ist doch wirklich schön und das sind dann ja auch so die kleinen Dankbarkeiten, die man ja wahrscheinlich dann auch als Mitarbeiter da bekommt, wenn man in so strahlende Augen blicken kann. Ist doch eine schöne Aktion gewesen. Vielen Dank für die Organisation. Super.
Genau, was mir jetzt einfach hier auch eine Sache nochmal ganz, ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass halt Fußball nicht irgendwas ist, was halt irgendwie auch Leute irgendwie trennt irgendwie voneinander, sondern eher, dass sie verbindet. Denn wir sind ja natürlich irgendwie auch in den Farben getrennt gewesen, aber in der Sache sind wir auch vereint gewesen. Und Lok hätte auch sagen können, ihr seid hier vom Auer-Podcast, was wollt ihr von uns? Aber die waren wirklich super kooperationsbereit. Mich hat dann nach dem Spiel auch nochmal der Toni Wachsmuth angesprochen, hat gesagt, yo, die Aktion geht klar, ist alles abgesprochen, kriegt ihr alles. Genau. Also deswegen fand ich es auch von Lok eine super starke Aktion. Mhm.
Und Jamal Sihane hat uns ja auch nochmal geschrieben, super Arbeit, die er da macht. Und ja, danke Jamal für dein Video. Ich finde es auch ein sehr, sehr authentisch, wie er das da alles beschreibt und dass er ja auch häufiger schon auf der Kinderkrebsstation war und dass er ja auch einfach weiß, wie es den Kindern da geht.
Genau.
Auf jeden Fall, schöne Aktion. Schauen wir nochmal zurück, Sachsenpokal. Ich habe nochmal rausgesucht, wer denn jetzt die nächsten Gegner sind. Vielleicht jetzt ein harter Cut, aber gehen wir mal wieder zurück zum Fußballerischen. Der CFC und Zwickau sind noch drin, als die Regionalligisten Auerbach, Krimmer, VfC Blauenstein, Riesa und Liechtenstein sind noch mit dabei. Gespielt wird im März erst, Ende März nächsten Jahres, dann im Frühjahr und ausgelost wird das Viertelfinale jetzt schon am Donnerstag, 15 Uhr. Vielleicht gibt es auch wieder im MDR einen Livestream.
Gibt's auf jeden Fall.
Genau. Gibt es von euch einen Kandidaten? Wo wollt ihr hinfahren? Es ist Leipzig,
Chemnitz wahrscheinlich. Es wird ja wieder Chemnitz, ist doch klar.
Ja.
Tobias, also ich war tatsächlich noch nie in Riesa zum Fußball, deswegen würde ich mir Stahl Riesa wünschen.
Ich glaube, da waren wir auch erst im Sachsenpokal, ne? Vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir gewonnen. Ich wünsche mir erstmal jetzt wieder so einen, in Anführungsstrichen, kleineren Gegner. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir wirklich jetzt Krimma, Stahl, Riesa, Liechtenstein.
Nach VfT Plauen, oder? Thomas.
Ja, da habe ich einen persönlichen Bezug zu.
VfT Plauen, das ist für mich dann
kein
oder,
kleines Spiel.
Oder VfB Auerbach wäre doch schon ganz cool.
Das ist dann Heimspiel im Vogtland, genau. Schauen wir mal, was die Auslosung bringt am Donnerstag. Dann so, ja, ist gar nicht abseits des Fußballs, also geht eigentlich genau um Fußball. Es gab noch eine Fan-Demo in Leipzig. Wart ihr da dabei oder habt ihr das verfolgt, Martin?
Ich war am Sonntag beim Spiel hier in Potsdam. Sonst wäre ich natürlich gerne hingegangen. Es war dann einfach zu kurzfristig und es ging ja um die Innenministerkonferenz, die ja jetzt auch bald stattfindet und dann soll es ja um Maßnahmen geben, wie man die sogenannte, ja, wie man, ja, wird ja meistens dann unter Gewalt von Fußballfans oder ja, Probleme dann abgestempelt und es ging ja darum, dass Fanszenen in Deutschland, da sind ja fast alle großen Ultraszenen organisiert, ein Zeichen setzen wollte gegen Repression, gegen personalisierte Tickets, gegen diese bundesweite Stadionkommission, die da eingerichtet werden, Stadionverbotskommission. Und ja, ich muss natürlich auch sagen, so in der Politik hat man manchmal schon das Gefühl, dass Fußballfans so ein bisschen das Versuchskaninchen sind, wo man die die Maßnahmen halt mal ausprobieren kann, die man vielleicht dann am nächsten Schritt dann auch mal in politischen Kontext einsetzen will, bei politischen Demonstrationen oder so. Also da kann man ja schon das Gefühl haben, dass Fußballfans auch einfach eine schlechte Lobby haben und sich teilweise natürlich auch dann ja da auch ihren eigenen Anteil daran haben, dass sie eben auch in der Öffentlichkeit vielleicht nicht dieses gute Image haben, was sie vielleicht haben könnten. Ja, und ich glaube, es waren insgesamt, die Veranstalter sprechen von 20.000 Teilnehmenden, Polizei so ungefähr 10 oder ein paar Tausend mehr, 10.000 Teilnehmer oder mehr. Und es waren wohl anscheinend um die 50 Fanszenen da, auch ganz kleine Vereine, Sandhausen, Fortuna Köln, sowas. Und Aue war, glaube ich, ungefähr mit 100, 200 Leuten da, würde ich mal sagen, von den Bildern, vielleicht 250. Ja, so aus dem Osten waren ja eigentlich fast alle Fanszenen vertreten, außer Chemie Leipzig, die ja da keinen Bock drauf hatten. Ja.
Aber eine gute Aktion, dass man auch gemeinsam da was auf die Beine stellen kann und einfach ein Zeichen setzen kann für eine positive, positiv besetzte Fankultur. Schauen wir mal, ob es was gebracht hat. Eindrucksvoll war es auf jeden Fall, diese 20.000 Leute da zu sehen in Leipzig, die da schiedlich, friedlich demonstriert haben. Dann gucken wir mal auf die nächsten Spiele, denn das nächste Spiel steht schon vor der Tür. Am Sonntag, 16.30 Uhr, haben wir unser nächstes Heimspiel gegen die zweite Mannschaft U23 vom VfB Stuttgart und danach geht's nach Hessen, nämlich nach Wiesbaden, in die Blecharena zu Wien Wiesbaden, dem aktuell 13. der Tabelle. Wie sieht's aus bei euch beiden? Seid ihr dabei beim Heimspiel gegen Stuttgart?
Also ich rechne schon damit, dass wir jetzt dabei sein, dass ich dabei sein werde, wahrscheinlich auch hier, Martin wahrscheinlich auch. Also von dahingehend. Also davon gehe ich jetzt einfach mal implizit aus. Also so von dahingehend ist es so, ja, ich denke, das wird sicherlich ein spannendes Spiel. Und ich gucke mir auch gerade mal hier ihre Top-Spieler an. Und ich weiß nicht, den einen könnte man nämlich tatsächlich kennen. Der heißt nämlich...
Notnagel?
Nee, Nicolas Sessa.
Den auch, na, ja.
Woher könnte man den kennen?
Der war mal bei Aue.
Richtig. Mhm. Und gilt jetzt dort als absoluter Topspieler mit 3 Toren und 3 Vorlagen. Die haben natürlich mit Florian Helschern einfach auch einen überragend guten Torwart jetzt auch für seine, für sein Alter. Und natürlich auch Noah Darwish, den man vielleicht auch kennen sollte, der natürlich durch seine unglaublich starke Ballkontrolle und durch seine Technik einfach auch ganz, ganz viel einfach auch rausholen kann. Der auch tatsächlich bei, der auch bei Barcelona Athletics war. Also insofern sind das keine Leute, die jetzt wirklich unbedingt schlecht sind. Also insofern, bei diesen zweiten Mannschaften ist ja immer das Problem, dass die sind halt so komplett unberechenbar, aber die sind halt meistens technisch richtig, richtig stark. Und wenn man sich halt mal so anguckt, die haben ja auch noch so einen 4-Tore-Mann, den Mansour Takbar. Ich glaube, das wird richtig, richtig schwer werden gegen die.
Was für uns spricht, ist so ein bisschen der Trend. Also die letzten beiden Heimspiele gegen Stuttgart haben wir gewonnen, 2-1 und 1-0. Das ist dann ganz positiv, diesen Trend geht es zu folgen. Und Stuttgart hat gerade so eine gewisse Negativserie. Ja gut, haben das letzte Spiel verloren, zu Hause gegen Aachen, 1-3. Also sind dann auch eher mit einem Dämpfer jetzt versehen worden und müssen jetzt nach Aue fahren. Also auch die kommen nicht aus einer Siegesserie. Das ist eigentlich ganz positiv. Ja, und dann geht's aber auch schon weiter. Dann, ja, wir spielen Sonntag und dann direkt darauf in der Woche am Freitag 19 Uhr abends in Wiesbaden. Aktuell 13. haben sich sicherlich auch einiges mehr erhofft von dieser Saison. Und auch Wiesbaden hat das letzte Spiel 1-0 gegen Köln verloren. Auch wir. Also es gibt ja selten Mannschaften, wo wir auswärts gut dastehen, aber irgendwie gefühlt in Wiesbaden holen wir regelmäßig Punkte, Martin. Wahrscheinlich beim letzten Spiel letztes Jahr warst du da dabei, dass wir 2-0 gewonnen haben.
Dazu möchte ich mich nicht äußern, ja, aber ich war im Gästeblock.
Wieso? Wieso willst du dich nicht äußern dazu?
Naja, ich war doch mit Florian im Gästeblock. Und die haben uns doch keine Akkreditierung gegeben. Das war es doch. Und,
ach so.
Ja, ich bin nicht so gut auf den Verein zu sprechen, weil ich irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht, was ich denn getan habe und oder was man generell als Fan wie in Wiesbaden getan hat. Also, naja. Mhm. Aber du hast schon recht, wir haben da, glaube ich, auch mal in der zweiten Liga gewonnen. Aber ich kann mich auch immer noch an das Pokalspiel erinnern. Wann war es? 2016. Oh ja. Mit Thomas Letsch, damals als frischem Trainer. Schrecklich.
Einziges Spiel, ja, oder? Gefühlt?
Gefühlt, ja. Und ja, das ist natürlich eine ambivalente Beziehung, die man dazu hat. Und ich glaube aber, was man über Wien Wiesbaden noch wissen sollte, es ist der Drittliga-Dino. Und die sind ja aktuell der Verein mit den meisten Drittligaspielen, seitdem Halle irgendwie runtergegangen ist, ist es Wien Wiesbaden. Die haben ja seitdem die Drittliga eingeführt ist, glaube ich, nur ein oder zwei Saisons in der zweiten Liga gespielt und sonst immer in der dritten Liga. Und ja, denke am Ende, die haben jetzt auch ihren Trainer gewechselt, ne? Vielleicht weiß das noch jemand, wer da der Neue ist. Daniel Schering natürlich. Daniel Schering ist der neue Trainer, der ist ja auch bekannt aus seinen verschiedenen Misserfolgsstationen, würde ich es mal nennen, in der dritten Liga. Ja, durchaus auch ein streitbarer und umstrittener Trainer, war ja unter anderem bei Eintracht Braunschweig und davor bei Bielefeld und dann davor auch nochmal ein Jahr bei Osnabrück. Hat es also als Cheftrainer nie lange irgendwo ausgehalten, obwohl er auch 5 Jahre Co-Trainer bei Paderborn war. Ja, und ansonsten haben wir schon was zum Kader gesagt, haben wir noch nichts gesagt. Ja, bei Wien Wiesbaden, da sagen mir eigentlich aktuell die wenigsten Leute was aus dem Kader, ehrlicherweise.
Na, wen man da vielleicht kennen könnte, das wäre halt Niklas May mit Y hinten geschrieben, dessen Verteidiger da immerhin drei Vorlagen gegeben hat und der natürlich einfach ein sehr, sehr beständiger Spieler ist. Oder auch, das ist wieder so ein Name, den ich nicht aussprechen kann, Tan Göçesirin, das ist anscheinend ein türkischer Spieler, und der einfach so ein richtig guter Spielmacher einfach ist.
Ja, ansonsten sagt mir noch, Antonio Jončić war ja in Wiesbaden, aber ich glaube, danach ist er ja auch nach Rostock gegangen, ne? Also auch Jončić spielt nicht mehr in Wiesbaden. Wo ist der eigentlich hin?
Ist nicht in Koblenz oder so.
Okay, auch ziemlich abgebaut. Wollte doch auch mal höherklassig spielen, aber naja, egal.
In der Verbandsliga ist der. Bei Jan.
Was?
Bei Jan Zeiskamp.
Bei wem? Wie heißt der Verein?
Jan Zeiskamp.
Okay.
Wo auch immer das ist.
Es ist ja welches Bundesland?
Ja, naja, er kommt doch aus
Ostwestfalen.
Nein, er kommt doch aus Rheinland-Pfalz, aus Ludwigshafen oder so gebürtig.
Ja.
Und
ja.
Zeiskamp, ja, das ist so. In der Pfalz.
Tobias neuer Lieblingsclub beim Fußballmanager. Zukünftig.
Ja, aber
Bellheim sagt ja vielleicht was. Da ist doch auch immer so eine Radmeisterschaft.
Bellheim war mein Trikotsponsor, oder? Von Aue.
Ja, nee, aber es ist das andere Bellheim.
Aber mir fällt hier gerade noch eine eklatante Schwäche auf. Und zwar hatte Wien Wiesbaden 6 Strafstöße diese Saison. Und ihr könnt mir raten, wie viele sie verwandelt haben.
0. Nee, ist zu wenig. 3.
Einer.
Ein, genau. Tatsächlich, Fazit Kaya hat einen von vier verwandelt. Lukas Schleimer, also auch ein undankbarer Name, 0 von 1 und Nikolas Akrafiodis hat auch keinen von 1 verwandelt.
Oha. Tja, das ist peinlich. Da könnte mal wieder der Mendel auch mal wieder einhalten. Ne? Das ist auch so ein Elfmeter-Killer.
Ja.
Gut, dann ja, schauen wir noch mal auf den Rest, was hier auf der Agenda steht. Ist jetzt auch schon einige Zeit vergangen. Wir haben einen neuen Geschäftsführer. Wir dürfen Enrico Böhme begrüßen. Ja, Nachfolger von Olaf Albrecht, mit dem man sich ja dann doch aber, so fand ich, so ist es jedenfalls rauszuhören, dann auch gütlich getrennt hat. Wenn man hört, dass Olaf Albrecht auch noch den Nachfolger jetzt einarbeitet, ist das, glaube ich, schon eine ganz positive Trennung, was ja auch nicht alltäglich ist.
Der ist doch auf eigenen Wunsch gegangen und Olaf Albrecht hat doch jetzt am Wochenende auch noch Bilder ja vom Spiel geteilt.
Ja. Genau. Also eben, das ist dann aus eigenen Gründen oder aus eigenem Wunsch den Posten verlassen. Enrico Böhme ist dann der Nachfolger von ihm, 57, aktuell oder war vorher Prokurist bei Vetas, unserem Trikotsponsor. Und aber wir auch in Kollege, genau, Kollege aus Kollege, jemand aus dem Erzgebirge, der auch schon früher einfach oft, also sehr eng einfach mit dem Verein verbunden ist und nicht irgendwie einfach jetzt aus wirtschaftlichen Gründen die Stelle übernommen hat, sondern wirklich, weil er scheinbar auch mit Herz und Leidenschaft an dem Verein hängt. Also wir wünschen Enrico Böhme da immer ein gutes Geschick, um uns gut durch diese wirtschaftlich schweren Zeiten einfach zu bringen. Bei der Berichterstattung rund um seine Vertragsunterschrift ist mir ein Satz aufgefallen. Er legt großen Wert auf Zusammenarbeit. Und das ist doch vielleicht, wenn man so den Führungsstil im Erzgebirge oder im Verein früher so vor Augen hatte, ist doch das eigentlich ein ganz gutes Statement, wenn man sagt, man schafft nichts alleine, sondern man legt den Wert auch auf eine gute Zusammenarbeit. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja, und dann hatten wir noch eine Mitgliederversammlung, die, ich habe es jetzt auch dann nur aus den Medien entnommen, Freie Presse hatte da auch wieder einen guten Bericht darüber, was so für Dinge da ja besprochen wurden, verhandelt wurden. Vielleicht hier wichtig, wir haben wieder eine schwarze Null geschrieben, wenn man sich die Saison 24/25 anguckt. Es ist wahrscheinlich 23/24 gewesen, die ist ja dann erst abgeschlossen. 23/24 haben wir mit einem Plus abgeschlossen, 40.000 Euro Plus gemacht, was hauptsächlich auch daran liegt, dass wir einen Jugendnationalspieler, nämlich Dominik Köppel, an Mainz 05 im Frühjahr 25 verkauft haben und haben dafür 110.000 Euro eingenommen, was ja auch schon ein echt super Wert ist. Und ich habe mal geguckt, Dominik Köppel spielt jetzt in der U19 von Mainz 05, auch die Nachwuchsliga, hat da als Innenverteidiger alle Spiele gemacht, auch schon 2 Tore gemacht, sind Erster in ihrer Liga. Also der ist dann auch schon sehr schnell voll da angekommen. Und vielleicht ist das mal einer, den man aus dem Erzgebirge dann vielleicht auch in der Bundesliga sieht. Und ich glaube sogar auch mit jedem Weiterverkauf würde dann auch Aue dann noch davon profitieren. Also auch da einfach noch mein Auge mit auf den Nachwuchs in Mainz, Dominik Köppel, legen und dessen Werdegang mitverfolgen. Das ist doch ganz spannend. Und ja, einen neuen Aufsichtsrat gibt es und einen neuen Vorstandsvorsitzenden dann ernannt durch den Aufsichtsrat mit Thomas Schlesinger, der bisher für die Finanzen, glaube ich, zuständig war, ist jetzt auf die Position von Roland Frötschner gegangen und ist nämlich unser neuer Vorstandsvorsitzender, Thomas Schlesinger.
Heißt nicht Präsident.
Insgesamt, das ja, Vereinspräsident kann man auch nennen, richtig. Aber was auffällt, eine reine Männerwirtschaft tatsächlich. Also wir haben 11 Aufsichtsräte, die Männer sind, im Vorstand sind nur Männer. Ich glaube, wenn man noch die anderen weiteren Gremien sich anguckt, da muss man schon lang suchen, um eine Frau zu finden. Ich will jetzt nicht den Leo-Spruch wertet Mütter, sondern wertet Gremiumsmitglieder nennen, aber könnte man vielleicht ja auch mal für ein gleichberechtigtes Erzgebirge ins Gebirge rufen. Ja, dann doch eine Männerwirtschaft bei uns im Verein. Gut, und das noch alles fürs Protokoll, um auch alles rund um den Verein nochmal hier in der Folge mit untergebracht zu haben. Hab ich noch was vergessen? Fehlt euch noch was? Ich weiß, was euch noch fehlt. Es ist jetzt 22 Uhr und euch fehlt noch der Blick auf das Länderspiel, weil ihr so große Länderspielfans seid.
Ja, genau,
es steht genau. 4-0.
4-0.
4-0 Deutschland führt. 4-0 gegen die Slowakei, bereits zur Halbzeit 4-0. Wollte mal de Gnabry und zweimal Sané. Also ich glaube, wir fahren zur WM nächstes Jahr im Sommer.
Genau. Deswegen, das heißt, also ich kann jetzt also wieder damit rechnen, dass morgen vor meiner Haustür wieder ganz viel zerbrochenes Glas liegt und wieder irgendwelche Besoffenen des Nachts bei mir klingeln.
In diesem Sinne wünschen wir uns alle eine gute Nacht. Kommentiert und liked gerne weiterhin unsere Beiträge und tragt uns auch weiter zu Freundinnen und Freunden, empfehlt uns. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
Schreibt gerne eure Genesungswünsche bei uns bei Instagram rein, an den Post. Könnt ihr ja auch noch, ja, was kommentieren, wenn ihr wollt.
Genau, denn nämlich Emil und seine Mutti, die lesen mit. Insofern, gute Nacht.
Ciao.
Sehr, sehr. Ciao, ciao.